Ja, dann steigen wir ein in das Bibellesen. Wir sind ja im letzten Abschnitt vom Propheten Jesaja, das ist Kapitel 66. Und da werden wir auch in den Text einsteigen. Es ist jetzt werden wir die ersten zwei Verse lesen und merken, wir brauchen hier den Übergang. Der ist im Zusammenhang mit dem Abschnitt, den wir davor durchgenommen haben. Und das war der Abschnitt über die Herrlichkeit des Reiches Gottes, über die Zukunft. Und das ist ja ein besonderes Buch, gerade in der Erfahrung auch des Glaubens, Jesaja. Er schreibt in eine Situation, in der die Menschen das nicht erfahren konnten, was geschehen wurde, was vorhergesagt wurde. Die Lage, in der sie das erlebten, war ganz anders. Die war nicht zum Erfahren, das war wirklich volles Vertrauen notwendig, um dem zu glauben, was Jesaja hier über die kommende Zeit spricht. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet, und wo denn der Ort meines Ruhesitzes? Hat doch meine Hand dies alles gemacht, und alles dies ist geworden, spricht der Herr. Aber auf wen will ich blicken? Auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. In der großen Herrlichkeit, von der Gott spricht, die er schaffen wird in der kommenden Zeit, da sind ja Veränderungen auch in dem Naturwesen, in der Tierwelt, in dem Wesen des Menschen, in der Länge der Lebenszeit. Und viele dieser Veränderungen haben wir gelesen, die hat Gott versprochen, die werden, es wird eine Zeit kommen, dann wird das so sein. Und das war die Größe des wirkenden und allmächtigen Gottes. Und so kommt hier auch sofort in Kapitel 66, Vers 1 und 2 eine Gegenüberstellung zu uns Menschen. Der Gott, der Großes wirkt, das ist gut, das ist richtig, das passt zu Gott. Aber der Mensch, und das ist gerade, was wir auch in diesen einmal zurück, Stefan. Weiter. Das, was der Mensch in der Beziehung zu Gott oft versucht, ist eine Anstrengung, eine menschliche Anstrengung, als eine Leistung des Menschen. Und das ist so, was er hier gegenüberstellt, was der Prophet hier gegenüberstellt, und deswegen bringt er hier uns Menschen das nahe, dass Gott sagt: Wisst ihr, in eurer Anstrengung, in dem, was ihr so als menschliche Leistung mir bringt, da gibt es nichts. Alles, wie sagte jemand mal, wenn der Mensch was macht, dann kann er nicht mit seinen eigenen Materialien arbeiten. Er ist immer in Gottes Welt unterwegs. Er hat nichts Eigenes. Und deswegen ist hier auch diese Gegenüberstellung, dieses Demütige für uns Menschen, dass wir das erkennen. Wenn Gott hier von großen Dingen spricht, da sollen wir nicht sofort auch sagen, ja, aber was können wir Großes machen? Was können wir so Großes auch noch leisten? Und das liegt ja dem Menschen sehr nah, dass er doch auch beeindrucken möchte. Und deswegen ist hier der Vergleich gerade so das Weltall. Und da haben wir in der heutigen Zeit eine Möglichkeit von der Forschung her, von den Werkzeugen, von den Mitteln, die wir jetzt haben, sagt man, dass die Möglichkeit, in das Weltall zu schauen, haben wir ungefähr, was man so dadurch messen kann, aber es ist nur der messbare Bereich, den man erfassen kann. 15 Milliarden Lichtjahre. Es ist nicht mehr, was wir uns vorstellen können, denn es ist, und das bringt Gott hier dem Menschen gegenüber und sagt, menschliche Größe gibt es nicht. Alles, was der Mensch ist und kann, ist eigentlich das Richtige, ist vor Gott demütig zu sein. Das ist alles, was er kann, was er eigentlich soll. Alle andere Leistung sind nicht angebracht, sind nicht angemessen. Wir werden da niemals mithalten können. Denn diese 15 Milliarden Lichtjahre sind ja auch die Verführung des menschlichen Denkens, dass man dann auch dem ganzen Weltall so ein Alter beimisst. Ja, wenn wir eine sehr entfernte Galaxie, die doch ihr Licht bis hier bringt, und wenn wir sagen, das Licht braucht, um das erfassbare Universum 15 Milliarden Lichtjahren. Das heißt, das ist nicht ein normales Jahr, sondern das Licht geht so schnell, dass es in einer Sekunde 7-mal um die Erde sich bewegt. Das ist die Geschwindigkeit. Das sind ungefähr die 300.000 Kilometer in der Sekunde. Und wenn man das dann in die Zeit umrechnet, deswegen sind das Zahlen, die können wir uns nicht vorstellen, die sind nicht in unsere Vorstellungskraft. Aber diese Ausdehnung des Universums, sagt die Bibel überall, die ist dazu da für uns, damit wir, gerade was die Jungscha uns sagt, vertrauen lernen. Dass Gott wirklich groß ist, dass ihm das nicht an Weisheit mangelt und nicht an Kraft. Gerade wenn wir so Ungerechtigkeit erleben, wenn wir das feststellen, dass es das gibt, und dann sicher entsteht die Frage, warum ändert der allmächtige Gott das nicht? Und wir haben ja aber doch in Jesus die klare Erklärung. Gott ändert das, aber auf seine Weise und auf seine Art. Und hier sind wir wieder beim Vertrauen. Hier hat er das ja uns auch gesagt. Wir sollen nicht auf unsere Art Tempel bauen. Welches Haus wollt ihr mir bauen, dass ich da wohnen kann? Dieses ganze Weltall, das ist nicht genug Raum für mich, sagt Gott. Das ist nicht, was mich erfassen kann. Deswegen jedes unser Werk, auch in der Frömmigkeit, auch in dem Versuch, eine bessere Welt zu machen, die kann im Glauben bei uns zur Ruhe kommen durch das Werk am Kreuz. Das war Gottes Weg, die Ungerechtigkeit dieser Welt und das Leid dieser Welt zu klären. Dass er das nicht wieder mit einer Gegengewalt irgendwie überwunden hat, sondern dass er das über sich kommen ließ. Das war die Überwindung. Deswegen ruft das Wort Gottes uns zu und sagt, diese Welt wird es geben, aber dazu müssen wir jetzt, wie Jesus sagte, alle Gerechtigkeit erfüllen. Und diese Gerechtigkeit erfüllen war, Leid zu ertragen für ihn. Und dieses Große ist dazu für uns Menschen auch, zeigt uns unsere Grenzen auf, weil der Mensch erkennt das, auch wenn wir ein großes Weltall erfasst haben, dass es das gibt, dann haben wir aber auch erfasst, dass wir noch lange nicht weit genug gekommen sind, dass das weitergeht. Es ist aber nicht unendlich, weil unendlich ist nur Gott. Und somit kommen wir an diesen Fragen immer auch an die Grenze des menschlich Möglichen. Und das war ja hier auch der Gedanke Gottes, dass wir das erkennen, dass es menschlich unmöglich ist, Gott zu beeindrucken. Und deswegen diese Gegenüberstellung, welches Haus wollt ihr mir denn bauen? Wenn die Rede von Herrlichkeit, von der Größe Gottes, von seiner Erhabenheit ist. Wir haben in dem nächsten Gedanken, in dem Segen der Ohnmacht, so einen Zuspruch Gottes, auch ungewöhnlich für unsere menschliche Erfahrung. Ich werde, sagt Gott, nicht auf eure große Anstrengungen und beeindruckende Werke schauen, die ihr versucht als Gegenleistung mir zu bringen, sondern worauf werde ich schauen, aber auf wen werde ich blicken? Auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Es ist eine ganz besondere Haltung, deswegen, weil dieses zerschlagene Herz, das hat keine menschliche Gegenerfahrung. Das heißt, diese Erfahrung des zerschlagenen Geistes, das gibt es nur in der Beziehung zu Gott, im Glauben zu Gott. So, wir haben zum Beispiel so eine geistliche Haltung wie Demut. Das, sagt die Bibel, das sollen wir auch Menschen gegenüber erleben. Eine demütige Haltung ist vom Menschen gefragt, sowohl zu Gott, auch zu den Mitmenschen. Aber ein zerschlagener Geist, den soll ich vor keinem Menschen haben, sondern das ist immer reine Mensch-Gottes-Beziehung. Da ist das angebracht, da ist das richtig, da ist das der Zerbruch des Herzens. Deswegen ist ein Austausch darüber vielleicht jetzt auch wieder, sind wir unvorbereitet darauf. Aber da wäre eine gute Möglichkeit, glaube ich, das nochmal auch zu vertiefen und vielleicht ein paar Beispiele zu bestätigen, was es bedeutet für uns, wenn wir sagen, ein Zerbruch vor Gott, was bedeutet? Wie erlebt ein Mensch das? Was ist das? Weil das ist etwas, glaube ich, was man nicht nur aus den Worten nutzen soll, sondern hier brauchen wir Erklärung, hier brauchen wir vergleichbare Erfahrungen, von denen wir dann mehr Klarheit bekommen. Was ist das, wenn ein menschliches Herz vor Gott zerbricht? Wie fühlt sich das an? Wie erlebt man das? Ist das ein Dauerzustand oder ist das etwas, was nur eine Zeit, einmal geschieht im Leben? Da würde ich gerne, dass wir hier einen kurzen Austausch haben. Was fangen wir mit diesem Wort an? Ich werde bei denen sein, die elend sind und einen zerschlagenen Geist haben und die da zittern vor meinem Wort. Ja, gibt es da vielleicht so gerade was so lebendig in unserer Erinnerung ist, dass wir das hier mitteilen, dann würde uns das, glaube ich, bereichern.
Guten Abend, liebe Gemeinde. Ihr wisst ja alle, dass mein Mann verstorben ist. Das ist vor 5 Jahren. Das war eine sehr schwere Zeit. Sehr. Ich habe gesehen, dass ich loslassen muss und wir haben immer zusammen gebetet und dann kam der Zeitpunkt, dann hat der Herr ihm gerufen. Und da dachte ich so, jetzt bin ich wirklich nichts mehr. Mir kam so vor, ich lag ganz, ganz am Boden, aber habe immer gebetet, der Herr würde mich doch wieder aufrichten. Und da verging eine kurze Zeit und da kam darauf noch, auf diese Wunden, kam noch ein ganz schwieriges Verhältnis in unserer Familie. Da dachte ich so, das schaffe ich nicht. Und da kam mir ein Büchlein in die Hand. Zerbrich mich, Herr. Dann habe ich das gelesen und geweint und gebetet. Und immer wieder so gelesen. Und ich habe mir Mühe gegeben, das zu verstehen, 2-3 Mal einen Absatz zu lesen. Und als ich dann gemerkt habe, ich liege hier auf dem Boden wie ein Haufen Scherben. Ich kann alleine überhaupt nichts. Ich kann mich nicht rühren. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Und dann hat der Herr zugegriffen. Und da hat er angefangen, mich so aufzubauen wieder. Und ich bin meinem Herrn so dankbar, unendlich dankbar, dass er mich nicht hat liegen lassen, dass ich wieder aufstehen durfte und auch mit Hilfe Seelsorger in unserer Gemeinde, dass ich wieder gestärkt bin. Und ich will mein Leben lang sehr, sehr fest an meinem Herrn halten, denn nur er allein ist imstande, wieder zu heilen.
Ja, Zerbruch vor Gott ist eine Gotteserfahrung. Und wir finden zumindest in keinem Bibeltext einen Ruf, dass wir diese Erfahrung mit Menschen machen oder vor Menschen machen, sondern das ist wirklich eine reine Gotteserfahrung. Und die Bußpsalmen, die, glaube ich, beschreiben das, was Margarete jetzt erzählt hat. Die beschreiben, dass wie ein Austrocknen, wie eine Leere des Herzens, wie ein Schmerz in den Gebeinen, in dem Inwendigsten des Menschen. Und dass in diesem Zustand der aufrichtige Ruf an Gott gerichtet ist. Und er hat hier ja auch das Versprechen gegeben, dass er das viel schätzt und viel achtet, weil nur so wahrscheinlich kommen wir zu der Freiwilligkeit des Glaubens, zu dem inwendigen, inneren Ja des Glaubens. Und dann wird alles, was wir hier auch lesen, der zittert vor meinem Gott, Wort, das heißt, dann werden Gebote Gottes auf einmal für uns gar nicht so eine Last und Bedrohung und ein Zwang, sondern dann sind Gebote auch Zusagen Gottes. Das ist ermutigend, einfach zu wissen, dass wenn Gott uns ein Gebot gibt, dann heißt das ja auch gleichzeitig, es gibt einen Weg, dieses Gebot zu leben. Und das ist eine Einladung dazu. Das will dann das gläubige Herz auch. Das hat dann eine Freude daran. Auch in der Schwachheit, auch in dem Nichtschaffen, haben wir ja die tragende Grundlage wieder des Kreuzes, dass der Jesus gesagt hat, so mit den Worten im Römerbrief, und was den Menschen unmöglich ist, das macht Gott. Deswegen haben wir hier nicht Dinge der Unmöglichkeit, wieder der menschliche Verstand, wenn er das einfach logisch machen will, dann wird er wahrscheinlich an diese hohe Anforderung der Heiligkeit Gottes verzweifelt aufgeben, nicht wagen und von keine Freude der Gebote sprechen können. Aber dieser Zerbruch ändert das. Das ist gerade das Wunder der Wiedergeburt. Wir lesen von dieser Erfahrung bei dem Bericht von Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Da berichtet er darüber, wie sich das dann auswirkt. Also in der Gottesbeziehung ist der Zerbruch geschehen und dann in der Erfahrung des Menschen äußert sich das dann in folgenden Erlebnissen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zu herrlichem Glanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesichte Jesu Christi. Also das ist die Grundhaltung des Herzens. Und wie äußert sie dies dann? Wir haben aber diesen Schatz im irdenen Gefäß, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht von uns. So äußert sich das dann in diesem Verhältnis zu Gott. Das bewahrt den Menschen von Überheblichkeit, von Großtuerei, von sich wichtig machen. Es ist immer in der Beziehung zu Gott. Und dann kommt die weitere Erfahrung des Lebens. Deswegen ist dieses zerbrochene Geist vor Gott einfach eine unersetzliche Erfahrung in der Gottesbeziehung. In allem sind wir bedrängt, das war die Lebenssituation, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, das heißt Bedrohung, Verfolgung, Todesangst, damit auch das Leben Jesu in unserem Leben offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Das wird dann die Erfahrung des Lebens werden, aus diesem Zerbruch vor Gott. Ein anderes geistliches Gesetz: Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Es geht nicht mit menschlicher Anstrengung. Hier brauchen wir ein höheres geistliches Gesetz, das erstmal geboren wird in einem Verhältnis zu Gott. Dann will der Mensch nicht mehr Tempel bauen, sondern staunt über den großen Gott, den das ganze Universum nicht erfassen kann. Und nicht in dem eigenen Weg der Frömmigkeit sich selbst behauptend und in seiner eigenen Anstrengung. Das ist der Zerbruch vor Gott, von dem wir immer wieder in der Beziehung zwischen Mensch und Gott in den Psalmen lesen, bei den Propheten lesen, in den Texten des Neuen Testaments lesen. Und somit haben Menschen, die diesen Zerbruch erleben vor Gott, meistens immer nicht einen schwachen Charakter, sondern einen starken. Sie können Böses ertragen, sie haben eine gute Auswirkung auf ihre Mitmenschen. Deswegen ist das nicht, was wir unter Zerbruch oft verstehen, wo dann, wie Margarete sagt, wir liegen bleiben und nicht mehr aufstehen können. Sondern Gott sieht das und hebt auf und stärkt uns. Und somit gehört das zum Segen der Ohnmacht. Das ist in der Beziehung zu Gott. Wenn wir die Verse jetzt lesen, 3 und 4, das ist dann eine Gegenüberstellung von dem wieder religiösen Menschen, der, wie Gott hier am Anfang sagte, was für Haus wollt ihr mir bauen? Oder was bringt das, wenn wir als Menschen uns anstrengen, Gott irgendwas zu leisten, ohne ein zerbrochenes Herz? Rinder zu schlachten, denn das ist hier der Text, Vers 3, wer ein Rind schlachtet, das gehörte ja zum Opferdienst im Tempel, ist wie einer, der einen Menschen erschlägt. Wer ein Schaf opfert, ist wie einer, der einem Hund das Genick bricht. Wer Speise opfert, es ist Schweineblut. Wer Weihrauch als Gedächtnisopfer darbringt, ist wie einer, der Unheil segnet. Wie diese ihre eigenen Wege gewählt haben und ihre Seele an ihren Scheusälen gefallen hat. Das ist hier der starke Vergleich, und der ist so stark, dass man den wirklich nicht einfach verdauen kann. Das, was eigentlich im Tempel als willkommen geheißen wurde, zu opfern, sagt Gott hier, ohne den zerbrochenen Geist ist das ein Gräuel für mich. Wenn du da auch ein Tier opferst, das ist für mich, als ob du einen Menschen erschlägst. Das ist nicht angenehm für Gott. Deswegen war das Verhältnis zu ihm der entscheidende Schlüssel. Und nicht das, was der Mensch bringt als Leistung, als Anstrengung, als ein Bemühen, ohne einen zerbrochenen Geist vor Gott zu haben. Und das ist hier im Vers 4. So werde ich Misshandlung für sie wählen und über sie bringen, wovon ihnen graut, weil ich gerufen habe und niemand geantwortet hat, weil ich geredet und sie nicht gehört haben, sondern getan haben, was böse ist in meinen Augen und das gewählt haben, woran ich kein Gefallen habe. Hören ist Verantwortung. Wissen ist Verantwortung. Es ist eine Verantwortung, denn die Entscheidung des Menschen ist freiwillig. Und das sagt Gott hier, es war ja alles noch vor der babylonischen Gefangenschaft, die ja auch der Grund war für diesen Missstand in dem Glaubensleben von dem Volk Israel. Und somit kommt hier auch das Gericht Gottes nochmal als Begründung für diesen Weg, warum Gott ihn gewählt hat. Aber auch der Trost für die Gottesfürchtigen. Hört das Wort des Herrn, Vers 5, die ihr zittert vor seinem Wort. Noch einmal an die gerichtet, die er im Vers 2 die zerbrochenen Geistes ansprach. Es sagen euch Brüder, die euch hassen, die euch verstoßen um meines Namens willen. Der Herr erweise sich herrlich, dass wir auf eure Freude sehen können, aber sie werden zu Schanden werden. Das ist die Schmach, die fromme Menschen aushalten müssen im Spott der Welt. Es sind, denke ich, auch doch sehr bekannte für uns Worte, die an den Herrn Jesus gerichtet wurden, als er am Kreuz hing. Lasst doch uns das sehen, steigt doch runter vom Kreuz und dann werden wir uns alle zusammen freuen. Das haben die Menschen auch damals so erlebt, von denen der Prophet hier sagt, ihr seid, die vor meinem Wort zittert. Und sie waren ja aber in dem Schicksal dieses Volkes, Geschwister, und das müssen wir nicht vergessen, mittendrin. Sie blieben von dieser Verbannung nicht verschont. Sie blieben von dem Leid der Zeit nicht verschont. Aber was war anders? Das Herz des Vertrauens, das Herz, das gebrochen war vor Gott. Und da war Autorität des Wortes Gottes großgeschrieben in ihren Herzen. Und deswegen ist der Spott umso schmerzlicher, dass sie sagen, ja, lass Gott sich doch herrlich erweisen, wenn ihr schon die Gottvertrauende seid, wenn ihr schon die Frommen seid. Dann lass ihm das doch zeigen an euch und dann haben wir doch alle unsere Freude. Aber da war nichts. Das Schicksal, der Weg Gottes, die Vorherbestimmung ging genauso weiter. Und diese Schmach, die sagt er hier, sollen sie aushalten. Denn im übertragenen Sinne, glaube ich, kann man sagen, dass sie ihnen ungefähr so gesagt haben, wenn ihr Recht habt mit dem, dass wir uns falsch verhalten haben, dass wir einen eigenen sinnigen Gottesdienst aufgebaut haben, wenn ihr Recht habt, dann soll Gott euch doch Freude schenken. Dann werden wir das alle sehen. Und dann wird Gott verherrlicht. Und das ist immer das ungebrochene Herz. Das weiß meistens immer besser wie Gott, wie man alles machen soll. Das hat den eigenen Gedanken, den eigenen Überlegungen und weiß es auch fast immer besser und sagen auch, wenn du das jetzt so und so machst, dann wäre es doch alles gut. Aber Gott sagt hier, er wird sich davon nicht beeindrucken lassen. Und er sagt, sie werden zu Schanden werden. Und vielleicht ist hier auch in der Zukunft das Bündnis mit dem Antichristen angedeutet, das ja auch noch zu der kommenden Zeit gehört, in dem das wieder einen eigenwilligen Weg gibt, den eigenwilligen Gottesdienst. Und von dem dann auch, wie wir hier gelesen haben, dass vor Gott ein Greuel ist. Und wenn ihr sehen werdet, den Greuel der Verwüstung, dann flieht in die Berge. Somit ist das hier vielleicht auch eine Berührung noch mit dem zukünftigen Abfall in der Trübsal. Vers 6 sagt uns einfach nochmal, dass doch für alle, die dieses Wort wörtlich verstehen, dass es hier auch die Rede ist von dem dritten Tempel, Schall eines Getöses von der Stadt her, Schall aus dem Tempel, Schall vom Herrn, der Vergeltung übt an seinen Feinden. Denn der dritte Tempel, der ja noch gebaut werden soll, der ist ja dann ein wichtiger Ort des Heiligtums, der wird ja dann entweiht und dem wird der Herr aber schützen, indem dass er Gericht übt über seine Feinde. Die Stimme kommt hier aus dem Tempel. Das heißt, Gott wird in der Gegenwart des Tempels wirksam wieder beginnen, sein Reich aufzurichten. Ölberg ist der Ort, wo sie ihn zuerst sehen werden. Es ist ja eine politisch eine brisante Geschichte mit dem Tempel. Das bringt immer wieder große Spannungen in die ganze Region in Jerusalem. Aber man sagt, dass der Brandopferaltar, der stand ja nicht im Tempel, der stand ja auf dem Hof. Und der ist eigentlich frei, dass man vielleicht auch mit solchen Stellen anfangen wird, bevor man den Tempel baut, dass man das, was da nicht stört, da steht ja das, der Tempeldom, und das ist so ein Streitpunkt. Deswegen dürfen ja auch Juden dann nicht mal dahin gehen, weil dann gibt es sofort Unruhen in der Stadt, in ganzer arabischen Welt. Und die Spannung ist noch immer sehr groß, aber die Bibel verheißt uns, dass es wirklich einen dritten Tempel geben wird. Wir lesen uns jetzt die Verse 7 und 8. Und hier, ja, wir lesen hier von zwei Geburten. Eine schmerzlose Geburt und eine schmerzvolle Geburt. Eine schmerzvolle Geburt ist eine natürliche Geburt, da sind immer Schmerzen. Das ist mit viel Schmerzen verbunden. Aber hier sind zwei Geburten beschrieben. Ehe sie Wehen hatte, hat sie geboren. Ehe Geburtsschmerzen sie ankamen, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wer hat so etwas gehört? Wer hat desgleichen je gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren? Denn Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne. Wir können das geschichtlich jetzt, glaube ich, nicht ganz festhalten, denn es gibt ja mehrere Geburten, im Sinne von zumindest drei, die wir so erfassen können. Das ist einmal die wahrscheinlich schmerzlose Geburt, denn die Geburt war mit großer Freude der Befreiung. Das war der Auszug aus Ägypten vom Volk Israel. Und da am Sinai wurde der Bund Gottes mit dem Volk geschlossen. Das war Freiheit, das war Freude, das war, da bekamen sie die Berufung, das Volk Gottes zu sein. Sie bekamen die Satzungen und Verordnungen des Gottesdienstes. Es war vielleicht dieses Bild von der Geburt ohne Schmerzen. Dann war das die Wiederbelebung der Nation und noch im Unglauben, im Sinne von, es ist noch nicht eine bekehrte Nation, die sich zu Gott gewandt hat, aber wir können die Vorgänge in Israel nicht anders sehen als Gottes Wunder. Und das war mit vielen Schmerzen verbunden. Das war jetzt die Staatsgründung Israels. Und wenn wir das jetzt aber auch auf die Wiedergeburt Israels übertragen, dass wir sagen, das ist die Geburt mit Schmerzen, die wird ja auch mit viel Schmerzen verbunden sein. Das ist die Bekehrung des Volkes Israel bei der großen Drangsal. Viel Schmerz, viel Leid. Aber auch bei der Staatsgründung war es viel Leid, war viel Schmerz da. Im November 1947 wurde das bei der UNO-Generalversammlung beschlossen, dass dieses Teil der Erde, was damals mit dem Palästina beschrieben wurde, geteilt sollte werden in zwei Staaten, in einen palästinensischen Staat und einen jüdischen Staat. Da hatten sich 33 Staaten dafür ausgesprochen, 13 waren dagegen und die restlichen hatten sich enthalten. Es war beschlossen worden, dass die englische Verwaltung da so lange bleiben würde, bis die Übergangszeit geregelt war. Und festgelegt wurde der 14. Mai 1948, endete das englische Mandat, dass sie die Verwaltung hatten über diesen Teil Vorherrschaft, Okkupation, Besatzung, Verwaltung. Und jetzt es gab ja noch keine Regierung, es waren aber Leute, die hatten sich so zusammengetan und haben sich da auch Verantwortlichkeiten schon aufgeteilt. Und der zukünftige Staatsministerpräsident sollte David Ben-Gurion sein. Und der hatte das noch an dem Tag im Radio durchgegeben, dass der Staat Israel gegründet ist. Und die Reaktion davor war, wer es verhindern wollte, waren die Amerikaner. Die wollten das nicht zulassen. Nicht, weil sie so böse waren über Israel und nicht Verbündete waren, sondern weil sie gesagt haben, das geht nicht. Denn wenn ihr das macht, da stehen 9 Armeen bereit von den umliegenden Ländern der arabischen Welt, die alle gesagt haben, wenn das Kind geboren ist, dann ist das eine Totgeburt. Wir werden das Kind ersticken. So, deswegen war es auch eine schmerzliche Geburt. Die Verantwortlichen haben sich aber entschieden, gegen den Rat der Amerikaner das zu machen, diesen Staat auszurufen. Und das war auch so. Am nächsten Tag war Krieg. Großer Krieg. Ging bis 1949. Hat keiner gedacht, dass die überleben würden. Aber es kam umgekehrt. Und somit ist das andere Kind ein Totgeborenes, nicht Israel, obwohl es mit viel Schmerz geboren wurde. Und da können wir von einer schmerzlichen Geburt sprechen. Zu der Zeit war die Bevölkerung dieses Staates 600.000 Leute, unter 1 Million. Gefallen waren 10%, 60.000. Von so, wenn wir das jetzt auf unser Land übertragen, dann ist das eine beträchtliche Zahl. 10% der Bevölkerung. Aber das Ergebnis war, die Grenzen wurden erweitert, gefestigt und das Kind lebte. Somit ist das übertragbar auf beide, denke ich, Geburten. Kann ein Volk, fragt Gott hier, an einem Tag geboren werden? Ist das möglich? Doch, da ist es so. Und das ist das Wunder. Deswegen sind das ja auch für uns Verantwortlichkeiten, die wir sagen, es ist nicht menschlich möglich. Sowas ist nirgendwo niemals gewesen, dass ein Volk so lange keine Zugehörigkeit hatte, keinen Staat hatte, kein Land hatte und sich wieder so beleben ließ, neu geboren wurde. Das hat es noch nicht gegeben in der Weltgeschichte. 135 nach Christus wurde das endgültig zerschlagen. Da blieben einzelne Familien. Sonst war von dem ganzen Staat Israel, von den Einwohnern, alles zerstreut in der ganzen Welt. Das war auf das Geheiß des römischen Kaisers geschehen. Kann ein Land in einem Augenblick geboren werden? Mit Wundern müssen wir rechnen, die sind in Gottes Geschichte und gleichzeitig ist Leid, wird nicht einfach so weggewischt von dieser Welt, sondern die Treuen, die Gottesfürchtigen kommen mit dem ganzen Volk in die Leideszeit rein. Aber er ruft sie zu und sagt, ich denke an euch, ich sehe euch, und er ermutigt die Gottesfürchtigen und sagt zu ihnen auch, sie sollen sich auf diese Provokation des Unglaubens und der Verspottung und Verachtung nicht einlassen. Sie, die spotten, Vers 5, die werden zu Schanden werden. Der Herr erweise sich herrlich, war der Spott, dass wir auf eure Freude sehen können. Wenn Gott mit euch ist, dann lasst es euch doch gut gehen. Dann soll es doch nicht so sein, dass wir hier jetzt alle in das Leid kommen. Sie kamen aber alle in das Leid. Und der Trost der Gottesfürchtigen ist, dass Gott über alles steht. Schwester, lass uns das auch in unserem Glauben, in unserem Vertrauen, das Thema der Jungscher nochmal heute. Was hat dem Abraham geholfen, Gott gehorsam und treu zu sein? Dass er glaubte, dass es eine Auferstehung gibt. Also immer darüber hinaus, was wir hier erfahren können. Sonst, wenn wir das alles auf unsere Erfahrung einschränken und sagen, so viel wie ich erfahren kann, so viel kann ich auch nur glauben, das ist zu wenig. Das zerschlagene Herz ist gerade bereit, Gott zu vertrauen, auch wenn es unerklärliche Dinge gibt. Wir werden noch zusammen beten. Ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, auch wir wollen uns an dein Wort immer wieder ausrichten, unser Herzen öffnen und vertrauen lernen, dass deine Größe, deine Erhabenheit, deine Herrlichkeit, sie ist in den Werken der Schöpfung zu sehen. So sagst du uns das. Und das kann dich nicht fassen. So groß bist du, so ewig und bleibend. Und so bitten wir um diesen Glauben, um das Wort, das du sagst, ich werde euch nicht zu Schanden werden lassen. Und das ist unser Trost, Herr. Denn die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Danke dafür. Amen. Damit ist auch dieser Abend zu Ende. Gottes Segen für alle auf dem Weg.